Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mehr als 8500 Traktoren aus dem ganzen Land gestern auf den Straßen in Berlin. Und heute nochmal, wenn sie wieder in ihre Heimatorte zurückrollen. Die Bauern protestieren gegen eine ihrer Meinung nach falsche Landwirtschaftspolitik, gegen das Verbot von Glyphosat ohne Alternative, auch gegen den Insektenschutz auf ihre Kosten, so heißt es. Gestern und heute in Berlin war der Zusammenprall von Stadt und Land mitten in der Hauptstadt sehr gut sichtbar. Zwei Bundesministerinnen haben sich den Protest gestellt. Umweltministerin Svenja Schulze hat bei den protestierenden Bauern um Unterstützung für ihre Politik geworben, aber das kam nicht so gut an.
Sie müssen mir nicht zuhören, aber ich habe es Ihnen wenigstens gesagt. Vielen Dank.
Tja, und uns interessiert heute, ob es ein großes Missverständnis gibt zwischen Stadt- und Landbewohnern in Deutschland. Ein falsches Bild vom Bauern als Landschaftspfleger und Hüter der Natur versus dem bäuerlichen Selbstverständnis als Produzent und Unternehmer. Und darüber will ich reden mit Werner Betzing. Er ist Kulturgeograf, emeritierter Professor der Uni Erlangen-Nürnberg, hat jahrzehntelang das Leben auf dem Land erforscht. Schönen guten Morgen, Herr Betzing.
Guten Morgen, Frau Billerbeck.
Wo leben Sie eigentlich am liebsten, in der Stadt oder auf dem Land?
Ich muss sagen, dass ich beide Räume kenne aus eigenem Erfahren, dass ich aber lieber zurzeit in der Stadt wohne, weil meine beruflichen Tätigkeiten auch nach der Emeritierung den städtischen Raum einfacher fordern.
Mhm. Die Treckerkolonnen gestern mitten in der Großstadt, die haben ja gewirkt wie ein Zusammenprall der Kulturen. Haben die meisten Großstädter denn ein zutreffendes Bild vom bäuerlichen Arbeiten und dem Landleben?
Nein, ich bin der Meinung, die meisten Städte haben ein sehr romantisches Bild vom Land und von der Landwirtschaft, was gespeist wird einerseits durch die zahlreichen Landzeitschriften, die völlig falsche Bilder in die Welt setzen, und was zum anderen gespeist wird durch diese Konsumgesellschaft. In der Konsumgesellschaft kauft man Lebensmittel, man kauft Produkte. Hauptsache, der Preis ist extrem günstig. Wie Produkte hergestellt werden, wer dahinter steht, das interessiert keinen in der Konsumgesellschaft.
Also die Verlandlustisierung und die Ignoranz der Großstädter ist schuld an dem schiefen Bild?
Genau, diese Konsumgesellschaft, die den Bezug zwischen Produzenten und Konsumenten vollkommen abreißen lässt, wo es nur noch um günstigste, billigste Preise gibt, egal wo die Produkte herkommen, egal wie die Qualität der Produkte ist. Das ist meines Erachtens auch eine ganz wichtige Triebkraft, diese Konsumgesellschaft. Und deswegen tun sich auch alle Alternativen, wie zum Beispiel Biolandbau oder authentische Regionalprodukte, sehr schwer.
Nun befassen Sie sich ja schon seit längerem mit der Vorstellung vom Landleben, mit dem Leben auf dem Land, auch mit den Unterschieden. Wie war denn das historisch? Ist diese starke Mentalitäts- und Identitätskluft zwischen Stand und Land immer so gewesen?
Nein, wir kriegen eigentlich einen Bruch zwischen Stadt und Land erst mit der industriellen Revolution. Davor hatten wir in Deutschland und in ganz großen Teilen Europas 1000 Jahre lang relativ gleichwertige Verhältnisse zwischen Stadt und Land. Sie waren unterschiedlich, aber sie haben etwa gleich viel gegolten. Und mit der industriellen Revolution konzentriert sich der gesamte Fortschritt auf die Städte und das Land erscheint auf einmal als eine dumpfe, hinterwäldlerische Provinz.
Viele Städte haben ja offenbar, Sie haben es vorhin schon angesprochen, so ein Bild vom Bauern als Landschaftspfleger und Hüter der Natur. Und die Bauern, also viele der Protestierenden dagegen, die verstehen sich in erster Linie als Unternehmer, die irgendwie auch über die Runden kommen müssen. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Man braucht sich nur die Zahlen anzugucken. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Westdeutschland ist von 1949 bis 2016 um 86% zurückgegangen. -86%. Das sind fast 9/10. Und diese Entwicklung geht weiter. Da ist kein Halten zu sehen. Und das Schlimme ist aus meiner Sicht, dass die Bauern quasi gezwungen werden, ihre Produktion zu intensivieren, immer mehr Dünger einzusetzen, immer mehr Herbizide, Pestizide einzusetzen, immer stärker praktisch ihre Quantitäten zu erhöhen, um überleben zu können. Und das geht natürlich zulasten der Umwelt. Und diese Entwicklung, die fährt gegen die Wand. Eigentlich haben die Bauern Jahrhunderte oder Jahrtausende lang sogar Wert drauf gelegt, die Umwelt nicht zu übernutzen, die Umwelt, die sie ja brauchen als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage, nicht kaputt zu machen. Aber unter den heutigen Rahmenbedingungen ist das einfach nicht mehr möglich. Und das ist für mich das große Drama der Landwirte. Sie stehen da praktisch zwischen zwei Seiten, zwischen dem Umweltschutz, der zu Recht kritisiert diese ganzen Einsätze, und auf der anderen Seite zwischen ihrer Existenz. Und da gibt es heute fast kaum eine Möglichkeit.
Nun hat sich ja die Politik durchaus ambitionierte Klimaziele vorgegeben, auch wenn die immer noch nicht reichen, sagen Umweltschützer. Und es gibt auch immer mehr Verbraucher, die nach bio- oder regional erzeugten Lebensmitteln suchen und die kaufen wollen. Ist es da nicht folgerichtig, dass auch die Landwirte, vor allem die, die konventionell arbeiten, umdenken und ihre Arbeitsweise umstellen, wieder dahin zurück, wie es mal gewesen ist?
Aber dazu braucht es andere Rahmenbedingungen in der Landwirtschaftspolitik. Die Landwirtschaftspolitik fördert weiterhin ganz klar die Richtung, dass die Betriebe größer werden müssen, dass sie mehr produzieren müssen. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen deutscher Agrarpolitik und EU-Agrarpolitik. Und solange sich daran nichts wirklich ändert, stehen die Bauern halt in der Mitte zwischen zwei Mühlsteinen und werden dazwischen quasi zerrieben.
Das heißt, es müsste eine grundlegend andere Agrarpolitik geben, ja. Dann könnten die Belange der Bauern auch besser berücksichtigt werden und der ökologische Umbau der Landwirtschaft.
Nur mit anderen Rahmenbedingungen, die sehen sehr viel anders aus als das, was wir heute haben, können wir dieses ehrgeizige und wichtige, aber zugleich extrem notwendige Ziel erreichen, dass die Landwirtschaft wieder einigermaßen umweltverträglich produziert. Das geht nicht mit allein technischen Maßnahmen, da sind ja diese ganzen modernen Entwicklungen wie Präzisionsackerbau, mehr Einsatz von digitaler Technik auf dem Acker, das sind alles nur Augenwischereien. Es braucht wirklich einen sehr deutlichen Wandel in der Landwirtschaftspolitik, damit diese wichtige Branche eine Zukunft hat.
Gestern hat man ja bei den Tönen, die von demonstrierenden Bauern auch im Fernsehen und im Radio zu hören waren, noch oft das Wort Gefühl gehört. Ist es dann möglich, dass, oder ist es dann so, dass auch die Bauern sehen, dass auch sie grundlegend umdenken müssen?
Ich denke, eigentlich sehen sie es, nur sind die Sachzwänge dermaßen stark ausgeprägt, dass sie überhaupt keine Spielräume haben, sich zu bewegen. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass diese Spielräume der Bauern, die müssten wieder erweitert werden.
Nun ist die Lage ziemlich verfahren. Wenn Sie mal in die Zukunft blicken, sagen wir sind mal tollkühn, gucken 30 Jahre nach vorn. Wird dann die Lage der Landwirte anders sein, dass sie so produzieren können, dass es umweltgerecht ist und sie gleichzeitig davon leben können?
Wenn sich nichts prinzipiell ändert und die Politik sieht derzeit nicht so aus, dann werden wir im Prinzip in 30 Jahren kaum noch Landwirte haben. Wir werden wenige sehr große Landwirtschaftsbetriebe haben, aber dann ist die Landwirtschaft fast ganz tot. Aber wir haben ja die konkreten Alternativen. Wir wissen ja, wie es anders geht. Wir wissen ja, wie eine umweltverträgliche Landwirtschaft aussieht, zum Beispiel im Rahmen der Biolandwirtschaft, zum Beispiel nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaft, die Regionalprodukte erzeugt und zugleich die Vielfalt der Kulturlandschaften erhält, die regionale Identität erhält und dezentral räumlich verteilt wirtschaftet. Diese Beispiele gibt es alle. Da müssen wir nicht lange suchen. Da haben wir viele Beispiele, die gut funktionieren. Aber es braucht ganz viele Voraussetzungen, damit diese sich ausbreiten können.
Der Kulturgeograf Werner Betzing war das. Danke für das Gespräch. Ein bisschen Geduld müssen Sie noch haben, liebe Hörer. Aber im Frühling gibt es dann ein neues Buch von ihm. Das Landleben heißt es. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform. Danke für das Gespräch.
Bitteschön.